Amen. Danke, Jesus. Wenn ihr eure Bibeln mit dabei habt, könnt ihr gerne Apostelgeschichte 2 aufschlagen. Apostelgeschichte Kapitel 2. Und wir lesen ab Vers 22. Da heißt es: Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen, durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Es war unmöglich, dass der Tod Jesus halten konnte. Es war unmöglich. Er konnte nicht. Warum? Jesus wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz, hat sich selbst als Sündenopfer gegeben für die Sünden der Welt, der ganzen Welt. Und weil er am Kreuz über die Mächte und Gewalten triumphierte, weil er den Sieg errungen hat am Kreuz, war die Auferstehung wichtig, aber unvermeidbar. Die Auferstehung stand nie in Frage. Der Tod konnte ihn nicht halten, weil Jesus, der Sohn Gottes, die Sünde der Welt getragen hat, uns erlöst hat und er ist auferstanden. Und das hier ist Teil der allerersten Predigt, der allerersten geisterfüllten Predigt von dem Apostel Petrus. Petrus war einer der ersten zwei Jünger, die Jesus berufen hat, Petrus und sein Bruder. Er war einer der drei Jünger, die am nahesten an Jesus dran waren. Er war aktiv involviert im Dienst Jesu. Er ist mindestens 3 Jahre lang mit ihm gereist und hat mit ihm gedient und hat ihm zugehört. Und normalerweise war Petrus auch derjenige, der dann immer als allererstes den Mund aufmachte. Wenn Jesus eine Frage gestellt hat oder wenn es darum ging, Jesus zu antworten oder irgendwas zu sagen, wir wussten, Petrus macht als erstes den Mund auf. Und meistens lag er falsch. Aber manchmal lag er auch echt richtig. Und wenn er richtig lag, lag er wirklich richtig. Er war zum Beispiel der Erste, als Jesus gefragt hat, wer glaubt ihr, dass ich sei? Er war derjenige, der gesagt hat, du bist der Christus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Er wusste, er war der Messias, der kommen sollte, der, auf den sie warten. Und dann wurde er während dieser Zeit des Dienstes auf der Erde, wurde er ausgesandt von Jesus, um das Evangelium zu predigen. Er wurde ausgesandt von Jesus, um das Evangelium zu predigen, Kranke zu heilen, Aussätzige zu reinigen, Tote aufzuerwecken. Da war noch eins, Dämonen auszutreiben. Er wurde von Jesus ausgerüstet mit der Autorität, zu gehen in der Kraft Gottes und zu wandeln in der Kraft Gottes, das Evangelium überall zu verbreiten. Der Messias ist da, er hat Zeichen gesehen, Wunder gesehen, er hat tote Menschen gesehen. In dem gesamten Dienst, Lazarus war 4 Tage tot. Und er hat tote Menschen gesehen, die wieder auferstanden sind. Petrus hatte schon einiges hinter sich mit Jesus. Er ist mit Jesus herumgereist, er hat mit Jesus gesprochen, von Angesicht zu Angesicht. Dem Sohn Gottes, Gott, der ins Fleisch gekommen war. Der Gottmensch. Ganz Gott, ganz Mensch. Und Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das heißt, als er Jesus ins Angesicht geblickt hat, hat er auch den Vater gesehen, das Wesen des Vaters. Jesus hat Gott offenbart, sagt die Bibel. Jesus kam, um uns Gott zu erklären, sagt die Bibel. Und all das durfte er erfahren, hautnah, jeden Tag, für mindestens 3 Jahre. Wow. Und er war einer von den wenigen Auserwählten in der Menschheitsgeschichte, die das Evangelium, die gute Nachricht zum ersten Mal aus dem Mund desjenigen gehört haben, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Derjenige, der Stifter, der Mittler des Evangeliums, des neuen Bundes, der guten Nachricht ist, dass Gott die Menschen so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn geben würde, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Er war der Erste, einer der Ersten, die das gehört haben aus seinem Mund selbst. Und dann gab es auch noch was anderes, was Petrus gehört hat. Petrus hat gehört, wie Jesus gesagt hat, Petrus, du wirst mich dreimal verleugnen. Nein, das wird mir nie passieren. Hätte ich auch gesagt. Also so nach 3 Jahren in der Kraft Gottes wandeln, Dämonen gebieten und sie fahren aus und Kranke heilen und austreiben. Und hätte ich jetzt auch gesagt, das würde ich niemals machen. Unter welchen Umständen würde ich dich verleugnen? Nein, das würde ich doch nie tun. Jesus hat gesagt, doch, wirst du. Und genau das ist passiert. Kurz nachdem Jesus von den Römern gefangen genommen wurde, ist eine Frau auf Petrus zugekommen, hat gesagt, du gehörst doch auch zu denen. Nein, ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Lass mich doch in Ruhe. Er sagt, doch, 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 du warst auch dabei. Nein, ich habe mit dir überhaupt nichts zu tun. Hau doch ab. So ungefähr hat er das gesagt, wenn ich es mal nachlese. Und dann kam ein Mann auf ihn zu und sagt, doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass du mit dabei warst. Ich so ein bisschen, redest so ein bisschen so wie die, ich höre das so ein bisschen raus, dass du gehörst eigentlich auch zu denen. Nein, ich gehöre nicht zu denen. Ich kenne ihn nicht. Dreimal. Und als Jesus dann gekreuzigt wurde, war auch Petrus völlig von der Bildfläche verschwunden. Wir sehen noch einmal einen Jünger mit am Kreuz, aber ansonsten sehen wir, dass alle Jünger irgendwo voller Angst, voller Scham, voller Furcht, voller Verwirrung sich eingeschlossen hatten, aus Angst vor den Juden, aus Angst, dass sie auch getötet werden. Weil Jesus am Kreuz gestorben war. Derjenige, der gefragt hat, wer glaubt ihr, wer ich sei? Und Petrus hat gesagt, du bist der Messias. Und als Petrus das gesagt hat, hat er damit eigentlich gemeint, du bist der, von dem in den Propheten gesagt wurde, du wirst kommen als mächtiger König und wirst uns befreien von aller Bedrückung und du wirst die Römer zerschlagen und du wirst dein Königreich hier wiederherstellen. Das ist das, was Petrus meinte. Es sind nicht nur Frauen, die so reden, Männer auch. Manchmal sagen Männer das eine und meinen aber da eigentlich ein Riesending mit. Und genau so war das. Du bist der Messias. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Heilige, der kommen soll. Und Jesus hat gesagt, du hast richtig gesprochen, du hast recht gesprochen. Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart. Das war der Heilige Geist, der Vater hat es dir offenbart, hat dir die Augen geöffnet, mich zu sehen, mich den Messias. Und Petrus hat gesagt, geht's los. Und er durfte Tote auferwecken und Kranke heilen. Alles war super und jetzt war er tot. Alle Jünger waren verwirrt. Alle Jünger waren voller Angst. Ihr gesamtes Leben bis jetzt in Frage gestellt. Wir haben unser ganzes Leben auf ihn gewartet. Jetzt dachten wir 3 Jahre lang, wir haben ihn gefunden und jetzt dachten wir, jetzt geht's so richtig los. Jetzt ist er tot. Was machen wir jetzt? Ich habe nach Videoclips gesucht, die man so Ostergottesdienst, um so ein bisschen zu reflektieren, was Jesus für uns gemacht hat, als er für uns gestorben ist, auferstanden ist. Und ich habe einen Clip gefunden, den ich eigentlich total schön fand. Und er war super und die Stimme, die Erzählerstimme war so schön und die Schauspieler waren so toll und die Atmosphäre, die Musik, es war hervorragend. Aber ich habe es nicht geschafft, euch den zu zeigen im Gottesdienst. Es ging darum, dass man gesehen hat, wie Menschen in der Schule waren und wie Menschen an der Arbeit waren und einige waren wandern und alle kriegten sie dann SMS. Der eine kriegte eine SMS, guckte auf sein Handy und auf einmal sah man, wie sein Gesicht strahlte und wie er sich umguckte und alle anderen anguckte und die guckten, was denn los? Und dann sah man, wie Leute in der Schule waren und jemand kriegt ein SMS und zeigte das dann allen rum und es ist ja so ganz toll und dann sah man, wie jemand wanderte, Rucksack hinten drauf, auf einmal vibrierte irgendwie was und hat geguckt und hat auch eine SMS gekriegt, war völlig begeistert und oh, juhu. Und dann sah man hinterher die SMS und dann stand da drauf, das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden. Und dann hörte man die Erzählerstimme, so war es für sie damals und auch heute noch lebt er. Und mit der musikalischen Untermalung, es war toll, war schon cool. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, den hier zu zeigen. Warum? Weil es so nicht war. So war es nicht für sie. Sie haben nicht ganz normal ihr Leben gelebt und oh, jetzt ist er halt tot. Und dann irgendwann kriegen sie die Nachricht, er lebt. Juhu! Das war nicht der Punkt. Die Jünger hatten Angst. Die Jünger haben sich geschämt. Die Jünger haben nicht nur Jesus in Frage gestellt, ist er wirklich der Messias? War er jetzt wirklich der, der kommen soll? Sie haben auch sich selbst in Frage gestellt. Haben wir uns jetzt 3 Jahre lang geirrt? Haben wir alles verlassen? Vater und Mutter, unsere Familie, das Geschäft, gerade Petrus, das Geschäft meines Vaters, haben wir das jetzt alles zurückgelassen? Petrus hat einmal zu ihm gesagt, siehe, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Sie haben alles für Jesus hinter sich gelassen und sind ihm nachgefolgt. Das heißt, sie haben Jesus in Frage gestellt, sie haben sich selbst in Frage gestellt, sie waren voller Furcht, sie waren voller Scham und sie waren verwirrt. Verwirrt heißt, nicht mehr in der Lage, klar zu denken oder zu handeln. Wie im Nebel. Ihr kennt das, wenn Schicksalsschläge kommen, ihr kennt diese Zeit, wo man die erste Zeit wie im Nebel. Das kann doch alles gerade nicht wahr sein. Das passiert doch jetzt nicht. Und genauso war es für die, aber sie waren sich immer noch dessen bewusst, dass die Juden sie genauso töten wollten. Und sie haben sich eingeschlossen, sie waren ängstlich. Und sogar als sie dann später Jesus gesehen haben, waren sie immer noch verwirrt und waren immer noch wie im Nebel, weil einige immer noch gezweifelt haben. Das heißt, wie haben wir es jetzt geschafft, dass diese kleine Gruppe von Menschen, die so ängstlich und so verwirrt und so voller Scham sich versteckt hat, wo Petrus, einer der, die am nächsten an Jesus dran waren, wo Petrus sogar Jesus nicht bekennen konnte vor nur 2 Menschen, wie ging das, dass innerhalb von wenigen Tagen dieser Mensch so verändert wurde, dass er aufstand inmitten Jerusalem und seine Predigt, er hat seine Stimme erhoben. Und es heißt in Apostelgeschichte 2, dass er seine Stimme erhob und dass er sagte, ihr Menschen von Judäa, alle, die ihr in Jerusalem wohnt, Männer von Israel, hört meine Worte. Und seine ersten Worte waren, Jesus von Nazareth. Was ist passiert? Was ist in der Zwischenzeit passiert, dass diese kleine Gruppe von Menschen, die voller Furcht waren, voller Angst, voller Unfähigkeit in sich selbst, dass sie so verändert wurden und so transformiert wurden, dass ihr Leben so revolutioniert wurde, dass sie in der Lage waren, kühn und mutig und voller Elan und voller Überzeugung aufzustehen und zu sagen, Männer von Israel, hört mir zu. Jesus ist auferstanden. Aber was ist passiert in dieser Zwischenzeit? Was hat das bewirkt in den Jüngern? Jetzt werdet ihr sagen, ja, das Grab ist leer. Jesus ist auferstanden. Okay, aber auch das leere Grab an sich hat noch nichts verändert. Die Frauen, die an das Grab kamen, könnt ihr das nachlesen in Matthäus 28, die Frauen, die ans Grab kamen, die gesehen haben, das Grab war leer, die haben sogar einen Engel gehabt. Ich weiß, wen ihr sucht. Ihr sucht Jesus von Nazareth. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Das heißt, sie drehten sich um, sie liefen zu den Jüngern und es heißt, sie liefen zu den Jüngern und waren voller Freude und voller Furcht. Was jetzt? Verwirrt. Immer noch keine Klarheit. Was ist hier los? Das leere Grab an sich wirft Fragen auf, aber es hilft niemandem. Was sie verändert hat, war die Begegnung mit dem Auferstandenen. Was sie verändert hat, war die Begegnung mit dem, der in dem Grab lag und jetzt auferstanden ist und dem jetzt alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Das ist das, was sie verändert hat. Und es ist ganz süß, wenn ihr weiterlest, sie gingen weg, waren voller Furcht und voller Freude. Also beides gleichzeitig, völlig verwirrt. Und auf einmal erscheint Jesus ihnen und sagt, freut euch. Mit anderen Worten, okay, Furcht und Freude. Und Jesus sagt gleich von vornherein, okay, die Furcht lasst ihr mal schön beiseite. Freude ist das, was ihr gerade fühlen sollt. Aber was angefangen hat, sie zu verändern, war die Begegnung mit dem Auferstandenen. Und die Frage, die ich heute stellen möchte, ist, wie kann unser Leben, wie kann dein Leben so verändert werden, so revolutioniert werden, so von Grund auf umgewälzt, das ist das, was Revolution heißt, von Grund auf umwälzen, ändern. Wie kann das passieren? Wie kannst du Jesus so erfahren? Wie kannst du den auferstandenen Christus, denn Jesus lebt? Und er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wie kannst du ihn heute so erfahren, wie die Jünger ihn damals erfahren konnten? Wie haben sie auf die Liebe und auf die Kraft Jesu reagiert, sodass Jesus diese kleine Gruppe von Menschen nehmen konnte, die nach nichts aussah und die ganze Welt mit ihnen verändern konnte? Ich bin froh, dass ihr gefragt habt, weil die Antworten stehen in meinen Notizen. Das Erste, was wir sehen, ist, und ihr werdet sehen, dass es ein Prozess ist. Ihr werdet sehen, es war nicht bam, 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 das haben sie gemacht, so, das war ein Prozess. Ihr werdet bei jedem Schritt, ich habe 3 Punkte, natürlich, weil das ist eine Predigt und Predigten haben 3 Punkte. Aber ich habe 3 Dinge, die wir sehen, wie die Jünger reagiert haben auf Jesus, und ihr werdet sehen, dass in jedem einzelnen Punkt war es ein Prozess. Es war nicht das eine Erlebnis und alles hat sich verändert. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen die eine Konferenz, wir wollen den einen Gottesdienst, wir wollen das eine Lobpreislied, wir wollen die eine Predigt, die alles sofort verändert. Aber so war es nicht. Es war ein Prozess, aber innerhalb dieses Prozesses gab es mehrere Ereignisse, wo Jesus geholfen hat und wo Jesus ihnen geholfen hat, immer mehr zu sehen, was es bedeutet, mit ihm zu gehen. Denn so ist er. Er will Beziehung. Er hätte da oben sitzen können und sagen können, Vogel friss oder stirb. Aber er liebt uns. Er ist Mensch geworden für uns, er ist uns nachgegangen. Und genau das sehen wir hier auch bei den Jüngern. Also das Erste, was wir sehen ist, und ihr könnt aufschlagen, Johannes 20. Das Erste, was wir sehen ist, schlussendlich, sie glaubten ihm. Sie glaubten an ihn. In Johannes Kapitel 20, und Vers 19 heißt es, als es nun an jenem Tag, dem ersten Tag der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Genau das Gleiche wie bei den Frauen, denen sie übrigens nicht geglaubt haben. Die Frauen haben das leere Grab gesehen, sie sind zurückgerannt, waren voller Furcht und Freude. Jesus hat gesagt, nicht Furcht, freut euch. Und dann liefen sie zu den Jüngern, sie haben gesagt, er ist auferstanden, und die Jünger haben ihn nicht geglaubt. Petrus und Johannes sind nicht zum Grab gelaufen, weil sie das so toll fanden, dass Jesus aufgestanden war. Sie sind zum Grab gelaufen, weil sie den Frauen nicht geglaubt haben. Und dann sind sie zum Grab gelaufen, haben das gesehen, und dann hier ist dann Jesus ihnen erschienen und zeigt ihnen, ich bin auferstanden. Und sie waren gerade voller Furcht und sie sahen Jesus und sie freuten sich. Das heißt, sie glaubten, ja, er war auferstanden. Schlussendlich hat Jesus sie überzeugt. Jesus ist ihnen so nachgegangen, dass er sie überzeugen konnte, dass er wirklich wahrhaftig lebt, wahrhaftig auferstanden ist. Und wenn du heute hier bist und du bist verwirrt, ja, Ostern, wir wissen ja, was Ostern passiert, aber ist Jesus wirklich auferstanden? Wenn du bereit bist, dem Auferstandenen zu begegnen, wird er dir zeigen, dass er lebt. Er wird dir zeigen, dass er dich liebt. Er wird dir nachgehen. Wenn wir wollen, dass unser Leben genauso revolutioniert wird wie das Leben der ersten Jünger, müssen wir nur die gleiche Beziehung zu Jesus haben, die die Jünger zu Jesus hatten. Und das Erste, was wir sehen, ist, sie glaubten an ihn. Und die paar, die immer noch nicht glaubten, überzeugte Jesus auf ganz liebevolle Art und Weise. Denn du siehst hier ab Vers 24 heißt es, Thomas aber, einer von den 12, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Könnt ihr euch das vorstellen? Der eine, der nicht dabei war. Wir haben Jesus gesehen, er ist auferstanden. Er hat uns die Nägel gezeigt, Jesus ist da. Die Tür war verschlossen, der stand auf einmal da. Wir haben ihn gesehen, er ist auferstanden, er ist doch der Messias. Und ich war nicht dabei. Aber Jesus erschien auch ihm, das war wichtig. Jesus hatte seine 12, er hatte seine Apostel auserwählt, es waren die 12, aber wir wissen, einer war schon nicht mehr dabei, also waren es nur noch die 11. Aber er hatte ja seine Apostel auserwählt, weil sie eben Zeugen für ihn sein sollten in der Welt. Also war es wichtig, dass er auch Thomas mit im Boot hatte. Und dann ist er zu Thomas gegangen und das heißt, Vers 25, sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihm, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe, meine Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, werde ich es niemals glauben. Wow, also der war eindeutig nicht in einer Glaubensgemeinde. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her, sieh meine Hände, reiche deine Hand her, lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sprach zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast, glückselig die, die nicht sehen und doch glauben. Das heißt, bei einigen von ihnen hat es länger gedauert. Bei Thomas hat es länger gedauert. Thomas hat Frauen nicht geglaubt, er hat den anderen Jüngern nicht geglaubt, er musste das selber sehen. Jesus hat gesagt, und Jesus war liebevoll, Jesus hat es ihm gezeigt, aber Jesus hat auch gesagt, dass es eigentlich nicht das war, was er wollte. Er hat gesagt, glückselig oder gesegnet sind die, die nicht sehen und doch glauben, weil so funktioniert Glaube. Glaube funktioniert eigentlich so, dass man es noch nicht sieht, aber dass man trotzdem weiß, dass man überzeugt ist, dass man eine innere, feste Herzensüberzeugung hat. Das ist so, man weiß es, auch wenn man es nicht sieht. Thomas hatte das nicht, aber Jesus hat ihm geholfen. Das heißt, auch hier sehen wir diesen Prozess. Sie glaubten an ihn oder, um es so auszudrücken, sie erlaubten Jesus, ihnen diesen Glauben zu geben, diesen Glauben zu schenken, sie zu überzeugen, ihnen nachzugehen. Und er hat es getan, weil er gut ist, weil er uns liebt. Das Zweite, was wir sehen, ist, sie beteten ihn an. Thomas sah ihn, legte seine Hände in seine Nägelmale, in seine Seite und dann heißt es, dass er zu ihm sagte, mein Herr und mein Gott. Er hat erkannt, er ist der Messias, er ist der Sohn Gottes, er ist der Herr und er ist Gott. Jesus ist Gott. Jesus ist Gott im Fleisch. Jesus ist der Sohn Gottes, aber wir wissen, Jesus ist auch Gott der Sohn. Jesus ist Herr und Jesus ist Gott. Und Thomas hat an diesem Punkt, hat Thomas es anerkannt. Und als, was wir zum Beispiel sehen, und jetzt können wir in Matthäus 28, ich habe jetzt die Frauen so oft erwähnt, jetzt wollen wir sie doch auch mal kurz nachlesen. In Matthäus 28, und ab Vers 9, da heißt es, als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkündigen, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten herzu und umfassten seine Füße und beteten ihn an. Das heißt, sie sahen ihn, Jesus kam, sagt, seid, meine Übersetzung sagt, seid gegrüßt, was er eigentlich gesagt hat, es freut euch. Und sie fielen nieder, sie umfassten seine Füße und das heißt, sie beteten ihn an. Die Jünger beteten ihn an. Wir sehen das Gleiche hier in im gleichen Kapitel in Matthäus 28, Vers 16. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Das heißt, die Jünger kamen, beteten ihn an. Die Frauen beteten ihn an. Thomas betete ihn an. Und dann heißt es aber immer noch, etliche zweifelten. Das heißt, auch hier waren einige immer noch nicht ganz überzeugt. Aber wir wissen, dass letzten Endes alle an den Punkt gekommen sind, dass sie Jesus geglaubt haben und dass sie ihn angebetet haben, dass sie ihn anerkannt haben als Herrn und dass sie ihn anerkannt haben als Gott. In Apostelgeschichte 1, sehen wir, dass die Jünger eigentlich immer noch recht verwirrt waren. Wir wissen, es gab einige, die immer noch zweifelten, einige, die Apostelgeschichte 1 erzählt uns von der gleichen Begebenheit. Diese Begebenheit, wo Jesus zu ihnen kam, wo sie sich vor ihm niederwerfen und ihn anbeteten und andere zweifelten. Es ist hier die gleiche Begebenheit. Und es heißt hier, dass Jesus mit ihnen sprach und sie waren versammelt und dann heißt es, dass die Jünger zu ihm sagten, Herr, also er war der Herr, sie haben ihn anerkannt als Herrn, sie haben ihn anerkannt als ihren Meister. Und er hat gesagt, Herr, wirst du jetzt die Königsherrschaft für Israel wiederherstellen? Zerstörst du jetzt die römische Besatzung? Das heißt, sie hatten immer noch nicht so ganz das große Ganze im Blick. Sie haben immer noch nicht ganz verstanden, worum es geht. Sie waren immer noch leicht verwirrt. Aber sie begannen klarer zu sehen, aber sie nahmen ihn auf jeden Fall als Herrn an. Sie erkannten ihn an als ihren Herrn. Und das ist das Dritte, was ich erwähnen möchte, ist, sie glaubten an ihn, sie beteten ihn an und sie waren ihm gehorsam. Sie taten, was er sagt. Denn in Apostelgeschichte 1, Vers 4 heißt es, als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen nicht, von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Und sie taten es. Sie wussten immer noch nicht ganz, warum. Sie haben immer noch nicht ganz verstanden, wieso Jesus das eigentlich alles gemacht hat. Sie haben immer noch nicht richtig, dass er eigentlich jetzt die Welt retten möchte und das Evangelium in die Welt raustrennen. Nein, sie haben immer noch nur Israel gesehen und das, was die Verheißung, die Gott hat für Israel. Das heißt, sie hatten immer noch nicht ganz das breite Bild. Sie waren immer noch nicht ganz da, wo Jesus sie haben wollte. Aber das machte nichts. Es ist ein Prozess. Aber sie glaubten ihm, sie beteten ihn an und sie erkannten ihn als Herrn an und sie taten, weil er ihr Herr war, weil er ihr Gott war, sie taten, was er sagte. Und weil sie taten, was er sagte, nämlich weil sie in Jerusalem geblieben sind, weil sie nichts gemacht haben, bevor sie angetan wurden mit Kraft aus der Höhe, waren sie am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, als der Heilige Geist ausgegossen wurde auf sie, Kraft aus der Höhe, die Auferstehungskraft Jesu, die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, hat sie erfüllt, Feuerzungen, hat sie voller Kraft gemacht und hat Petrus dazu bewogen zu predigen, inmitten von Jerusalem. Aber all das war nur möglich, weil sie ihm letzten Endes, auch wenn es ein Prozess war, weil sie ihm geglaubt haben und vertraut haben, weil sie ihn angebetet haben, als Herrn und als Gott anerkannt haben und weil sie getan haben, was er gesagt hat. Und inmitten von allem hier sehen wir, einige glaubten, einige zweifelten. Einige beteten ihn an, aber einige zweifelten immer noch. Das heißt, wir sehen, das war ein Prozess. Es war eine schwere Geburt, um es so zu sagen. Jesus musste da einiges an Arbeit leisten, um die Menschen für sich zu gewinnen. Aber hier ist das Geniale. Dafür haben wir Gemeinde. Denn eine der Dinge, die dazu geführt haben, dass am Ende alle Jünger zusammen waren und noch mehr als nur die 11 und dann wieder 12, war der Grund, warum über 100 Leute zusammen waren, dann im Obergemach war, weil sie zusammen waren. Und weil es einige gab, die Jesus schon erkannt hatten, die an Jesus geglaubt haben, die Jesus angebetet haben und andere zweifelten noch, aber weil sie wussten, das hier ist mein, das ist vielleicht ein Haufen und wir wissen nicht, was mit ihm los ist, aber es ist mein Haufen. Und weil sie wussten, wir gehören zusammen, wir sitzen hier alle im gleichen Boot, wir haben alle alles verlassen, nur um ihm nachzufolgen, wir haben im Grunde keine andere Wahl, die Juden hassen uns ja jetzt schon, weil sie zusammengeblieben sind, waren diejenigen, die ihn erkannt haben, die ihn angebetet haben, die ihm gehorsam waren, in der Lage, die anderen mit sich zu ziehen und die anderen mit ins Boot zu holen. Und letzten Endes sehen wir in der Apostelgeschichte, haben sie es alle geschafft und noch mehr und darüber hinaus. Aber genau das ist Gemeinde. Es gibt hier drin Leute, die haben Jesus mehr erfahren als du. Es gibt hier drin Leute, die kennen die Bibel besser als du. Es gibt hier drin Leute, die kennen Gott besser als du. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Wichtig ist, der Grund, warum wir zusammenkommen, ist, weil wir an ihn glauben, weil wir ihn anbeten, weil wir ihn zusammen gemeinsam anerkennen als Gott und als unseren Herrn und weil wir gemeinsam seine Stimme hören wollen. Weil wir hören wollen, was er uns zu sagen hat. Und dann in diesem Prozess werden wir in der Lage sein, diejenigen, die schwach sind, werden von den Starken aufgehoben und dann sind die, die vorher stark waren, vielleicht in einem anderen Bereich haben sie eine Schwäche und so weiter. Das ist Gemeinde. Darum kommt man zusammen, um genau das zu tun. Und so wurden sie immer mehr verändert durch Jesus, zu dem Punkt, dass Jesus mit ihnen die ganze Welt einnehmen konnte. Und das ist das, was er mit uns machen möchte. Aber das leere Grab an sich tut das nicht. Wir brauchen Jesus. Wir müssen dem Auferstandenen begegnen. Wir müssen sagen, ich glaube dir, du bist mein Herr, du bist mein Gott und ich tue, was du sagst. Und dann werden wir diese Auferstehungskraft erfahren, wie die Jünger sie erfahren haben. Und dann werden wir in der gleichen Kraft wandeln. Und dann wird Jesus uns so gebrauchen können, wie er sie gebrauchen konnte. Egal wie viele Fehler sie in sich selbst hatten, egal wie komisch sie waren, egal wie sie sich manchmal vielleicht immer noch ein bisschen gestritten haben und das ein bisschen damit klarkommen mussten. Es war völlig egal, es stand dem überhaupt nicht im Weg. Gottes Plan, Gottes Kraft konnte trotzdem wirken, Gottes Plan konnte trotzdem erfüllt werden. Auf einmal war das völlig nebensächlich. Warum? Weil sie alle zusammen waren und an ihn geglaubt haben. Er war ihr Gott, er war ihr Herr und sie haben getan, was er gesagt hat. Preist den Herrn. Amen. Amen. Also lasst uns aufstehen und lasst uns ihn noch einmal gemeinsam anbeten. Denn wir glauben an ihn. Habt ihr das leere Grab gesehen? Vielleicht waren einige von euch in Israel, habt das leere Grab gesehen. Ich war da noch nie, ich habe es noch nie gesehen. Aber ich glaube, ich weiß in meinem Herzen, er ist auferstanden. Warum? Weil ich ihm begegnet bin. Nicht, weil ich ein Bild gesehen habe von irgendeinem angeblichen Grab, wo Jesus drin gelegen hat, weil ich ihm begegnet bin. Ich bin dem Auferstandenen begegnet, ich glaube an ihn, er ist mein Herr, er ist mein Gott und ich will tun, was er sagt, jeden Tag. Amen. 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 Wenn du heute hier bist und du hast Jesus noch nie als Herrn anerkannt, er ist Herr, ob du es anerkennst oder nicht. Die Frage ist, ob er dein Herr ist. Jesus ist der einzige Name, in dem wir errettet werden können. Es ist Heil in keinem anderen Namen. Jesus selber hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Wenn du den Weg zu Gott wissen willst, wenn du das Leben kennen willst, wenn du die Wahrheit wissen willst, Jesus. Und in der Bibel heißt es, dass alles, was wir tun müssen, um errettet zu werden, alles, was wir tun müssen, damit diese Sündentrennung zwischen uns und Gott beseitigt wird, ist das, was Jesus für uns am Kreuz gemacht hat, anzunehmen. Als er dort hing, trug er den Fluch, er trug die Sünde, er trug unsere Schuld, er trug unser Getrenntsein von Gott. Die Strafe, sagt die Bibel, lag auf ihm, damit wir Frieden haben können, Frieden mit Gott. Man hört das manchmal, wie Leute flapsig sagen, ja, Gott und ich, wir sind so, ja, wir verstehen uns schon. Wer so redet, kennt Gott nicht, weil er nicht weiß, was Gott tun musste, um diese Beziehung wiederherzustellen. Ja, du kannst so sein mit Gott, aber du würdest es nie so flapsig sagen. Warum? Weil du weißt, dass er Mensch werden musste in Jesus, dass Jesus leiden musste, dass er deine Sünde auf sich genommen hat. Warum? Damit du wieder zu Gott kommen kannst, damit du zum Vater kommen kannst. Und alles, was du tun musst, ist das anzunehmen, wie ein Geschenk. Der Vater, Jesus, steht vor dir, hält es dir hin und alles, was du tun musst, ist zu sagen, danke. Es klingt einfach, ist es auch. Nicht für Jesus, für ihn war es schwer, für uns. Weil das Lamm überwunden hat. Jesus war dieses Opferlamm für die Sünde der Welt, ein für alle Mal. Diese Sünde kann gereinigt werden. Du kannst vor Gott stehen, rein, eine Beziehung haben mit deinem himmlischen Vater. Aber Jesus ist der einzige Weg dahin. Das heißt, wenn du Jesus noch nie zum Herrn deines Lebens gemacht hast, wenn du ihn noch nie aufgenommen hast in dein Leben, dann haben wir eine Einladung für dich. Ich werde diesen Gottesdienst gleich schließen. Wir werden ein Team hier vorne haben von Menschen, die liebend gerne mit dir beten würden. Die erklären würden, gerne erklären, was das heißt, was das bedeutet, wie sehr Gott dich geliebt hat. Es ist so einfach, aber man muss es tun. Dann, wenn du schon hier bist und Christ bist, aber du hast noch nie diese Auferstehungskraft aus der Höhe erfahren, diese Kraftausrüstung, von der ich gesprochen habe. Ich weiß, das war eigentlich Pfingsten, aber ist schon in Ordnung. Pfingsten war schon vor 2000 Jahren. Wir können das auch heute haben. Das heißt, wenn du hier bist und du hast noch nie diese Kraft erfahren aus der Höhe, die Taufe mit dem Heiligen Geist, dann kannst du auch gerne nach vorne kommen. Wir würden auch gerne mit dir darüber sprechen. Und ansonsten, wie immer, wenn ihr Gebetsanliegen habt oder Ermutigung braucht oder Übereinstimmung, dann kommt gerne nach vorne, wir beten mit euch. Wir haben ein Team hier vorne, das nur dafür da ist, um für euch zu beten. Wir möchten euch auch bitten, wenn ihr gleich vielleicht mithelfen möchtet, ein bisschen mit beim Abbauen oder wenn ihr nach draußen geht, möchte ich euch bitten, vielleicht hier vorne den Gang ein bisschen freizulassen, weil die Leute hier beten und weil hier Gespräche stattfinden. Also vielleicht, wenn es geht, einmal hinten rumgehen. Aber vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Gott segne euch. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden und ich wünsche euch eine wunderbare Woche, noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns Freitag oder Sonntag. Gott segne euch.